Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich Professor Christian Dirks, Arzt und Rechtsanwalt und Partner der Strategie- und Rechtsberatung Dirks & Company in Berlin. Und nicht zuletzt spezialisiert auf die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Herzlich willkommen beim Ärztetag, Professor Dirks.
Ja, herzlichen Dank, lieber Herr Gerloff. Ich freue mich, dass wir ein Gespräch führen können zu aktuellen Herausforderungen.
Genau, sehr aktuell und sehr herausfordernd. Unser Thema heute ist nämlich der Zusammenbruch vieler Systeme am vergangenen Freitag, weil das Unternehmen CrowdStrike ein fehlerhaftes Update seiner Cybersicherheitssoftware eingespielt hat, das dann im Zusammenspiel mit Komponenten von Microsoft zu Problemen geführt hat. Banken, Supermarktkassen, Flughäfen, aber auch Apothekensoftware in Deutschland und Universitätskliniken waren betroffen. Professor Dirks, war Ihr Unternehmen denn auch down?
Nein, dankenswerterweise waren wir nicht down. Wir hatten nicht eine Sekunde Downtime. Wir haben ein System, da liegt alles in einer Hand. Wir haben also sowohl unser CRM wie auch die Defender-Software in einem System, sodass wir bislang davon ausgehen konnten und auch hoffentlich bald in Zukunft immer wieder davon ausgehen können, dass sich solche Inkompatibilitäten bei uns nicht abbilden. Das heißt, bei uns war alles klar, aber wir sehen natürlich mit Sorge auf andere Einrichtungen und vor allem die, die uns besonders am Herzen liegen, also solche Strukturen der Gesundheitseinrichtungen.
Sind denn solche Vorfälle unvermeidlich in einer vernetzten und digitalisierten Welt? Ich meine, man hört ja immer mal wieder von Cyberangriffen, wo dann plötzlich zum Beispiel die Uniklinik Frankfurt down war und ja auch dann monatelang nur so eine Node-Website hatte. Ist sowas unvermeidlich?
Ja, also ich glaube, es ist nie unvermeidlich. Wir kennen ja in der Medizin und in Bezug auf Einhaltung des Standards der Sorgfaltspflichten die vollbeherrschbaren Risiken und die nicht vollbeherrschbaren Risiken. Also aus haftungsrechtlicher Sicht, wir können sicherstellen, dass das richtige Bein operiert wird. Da können wir hundertprozentig sicher sein, dass solche Fehler dürfen nicht passieren. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine Uniklinik mit vielleicht aus gewachsenen Situationen heraus 200-300, bei manchen sogar noch mehr, 200-300 unterschiedlichen Systemen. Also von Labor über Aufnahme, Station, Dialyse. Und da laufen unterschiedliche Systeme und das Ganze fügen wir ein in eine riesige Matrix. Und das ist dann noch modular zusammengesetzt, weil eine Firma liefert die Sicherheitssoftware, die andere Firma liefert das Löschmodul, die dritte sorgt für die Interoperabilität. Und so bekommen Sie halt eine endlose Matrix, endlos nicht, aber eine sehr große Matrix. Und wenn ich jetzt an einem dieser Programme etwas ändere, dann ist es sehr komplex herauszufinden, ob das tatsächlich auch immer ohne Inkompatibilität vonstatten geht. Mhm. Ich bin mir sicher, wir haben eigentlich jeden Tag solche Störungen in den meisten komplexen Systemen und der Bug wird dann gefunden und der wird gefixt. Dass es jetzt hier so dramatische Auswirkungen hat, in den Bluescreen-Modus zu schalten, das ist natürlich schon relativ selten. Und dann ist es natürlich auch dramatisch, wenn das gleichzeitig zu einem anderen Bug passiert, sodass die Cycles, die man durchgehen muss, um das wieder herauszuholen, auch entsprechend länger werden. Also, um auf Ihre Fragen zurückzukommen, ich halte das nicht für unvermeidlich, aber ich sehe uns da in einem kontinuierlichen und nicht endenden Wettlauf mit den Systemen miteinander und mit dem Einsatz von besserer Technologie Tag für Tag.
In Foren aus Ärztekreisen hieß es sofort, dass auch in der digitalisierten Welt alle Prozesse, die mit Patienten zu tun haben, auch analog vorgehalten werden müssten. Ist das heute überhaupt noch vorstellbar?
Also wenn ich mir vorstelle, dass wir zum Beispiel einen Gehirntumor operieren sollen und wir machen dazu eine dreidimensionale Planung mit Augmented Reality, speziellen IT und Infrastrukturen dazu, das können wir analog gar nicht mehr machen. Das ging früher auch nicht analog. Und es gibt eben bestimmte Bereiche, die gehen nur digital. Und natürlich kann man eine Patientenaufnahme auch analog gestalten. Die Prozesse dauern nur länger. Und wir wissen genau, wir haben nicht genug Leute in der Zukunft. Wir müssen viel mehr digitalisieren, wenn wir das Arbeitsaufkommen in einem Gesundheitswesen auch bearbeiten wollen, abarbeiten wollen, wenn wir die Qualität parallel dazu steigern wollen, dann ist Digitalisierung unverzichtbar. Und ich halte es zwar für sinnvoll in bestimmten Bereichen, wo es lebenskritisch ist, wenn wir also uns eine Notfallstation vorstellen, die ja auch funktionieren muss, wenn der Strom mal abgeschaltet wird, dass dort zumindest so Vorkehrungen getroffen werden, dass wir für diese Fälle bereit sind. Und dazu dienen ja auch die Risikoabschätzungen, die aufgrund der für die Krisenstrukturen vorgesehen sind, die entsprechenden vom BSI entwickelten Kriterien. Dazu dienen auch unter anderem Datenschutzfolgeabschätzungen, die bei großen Konzentrationsprozessen zeigen, wie gehe ich eigentlich vor, um Risiken für die Betroffenen zu minimieren. Deswegen gibt es hier sicherlich einen Teil, wo man analog mitdenken muss für den Fall der Fälle. Aber die großen Schritte der Qualitätssteigerung in der Medizin sind in weiten Teilen der Digitalisierung geschuldet. Und die wegzurationalisieren und dafür zweite Modelle zu paaren, das wird nicht sinnvoll sein.
Werbung. Im medizinischen Alltag kommt es darauf an, schnell die richtige Entscheidung zu treffen. Dabei hilft Ihnen MedBee, eine App, die für Ärztinnen und Ärzte aktuelle Leitlinien in digitalen Pocketcards zusammenfasst. Jederzeit griffbereit auf Ihrem Desktop, Handy oder Tablet. Jetzt kostenlos registrieren und die App downloaden auf medbee.org.
Böse Zungen haben ja sogar behauptet, dass Deutschland auch deswegen relativ glimpflich davongekommen sei, weil gerade die Digitalisierung noch gar nicht so furchtbar weit vorangeschritten ist im Gesundheitswesen. Ist da was dran?
Ja, ich glaube schon, dass da was dran ist. Wir müssen nur jetzt furchtbar aufpassen, dass wir das, was passiert ist, nicht als Argument nutzen, um uns gegen weitere Digitalisierung zu sperren. Denn das, was wir ja im Gesundheitswesen machen müssen, ist nicht einfach Digitalisierung. Wir müssen hier differenzieren. Es gibt da unterschiedliche Formen. Wir können analoge Kommunikationswege durch digitale Kommunikationswege ersetzen. Das ist die einfachste, im Englischen Digitization, das einfachste Verfahren. Wir können aber auch ganze Arbeitsprozesse umstellen auf einen digitalen Arbeitsprozess. Das ist Digitalization. Und im Englischen haben wir da noch ein drittes Wort, das man auch übersetzen kann, nämlich Digital Transformation. Und da machen wir was ganz anderes. Wir untersuchen Arbeitsprozesse, zerlegen sie in Einzelschritte, setzen diese neu auf. Und wenn der Prozess dann deutlich besser funktioniert und alles aufeinander abgestimmt ist, dann, und das wird dann digitalisiert, dann kommen auch die Qualitätssprünge zustande. Und das ist das, was wir weitermachen müssen. Und in diesem Prozess der weitergehenden Digitalisierung sind natürlich das Auffinden von Bugs und das Reparieren und überlegen, wie können wir das beim nächsten Mal vermeiden. Also genau das, was gestern und vorgestern passiert ist, wird ja so nicht ein zweites Mal passieren, weil wir daraus lernen, hoffentlich jedenfalls. Und natürlich ist es richtig, dass ein Krankenhaus, das mit Geräten aus Gusseisen arbeitet, weniger risikoanfällig für Störungen in der Digitalisierung ist. Aber das ist keine Lösung, sondern das ist ein weiteres Problem. Und das hat mit Verbesserung der Versorgungsqualität durch digitale Transformation dann natürlich gar nichts mehr zu tun. Also das Argument kommt aus der falschen Richtung.
Aus Koalitionskreisen, das ist noch ein anderer Punkt, klang durch, die Abhängigkeiten von einzelnen Unternehmen müssten reduziert werden. Konstantin von Notz von den Grünen hat das gefordert. Aber ist ja gerade in Bereichen wie Cybersicherheitssoftware, da sind ja die Skaleneffekte enorm. Wenn jeder seinen eigenen Virenscanner bauen müsste und seinen eigenen Zugriffsschutz, dann hätten Hacker leichtes Spiel, oder?
Ja, es ist in der Tat so, dass das ein sehr zweischneidiges Argument ist. Und es ist naturgemäß so, dass wenn man von einem Konzern die Systeme einkauft, dass man dann auch davon abhängt, was dort passiert und von der Qualität.
Ja.
Nun war das natürlich nicht immer so. Also wenn Sie sich die Unternehmensentwicklung anschauen über die letzten 10, 20 Jahre, da gibt es ja durchaus dynamische Visualisierungen, die zeigen, wie haben sich die Börsenwerte von bestimmten Unternehmen verändert. Das ist ja alles im Schwung. Und das ändert sich. Und warum ändert es sich? Weil Produkte erfolgreich sind und weil sie Marktanteile erobern. Und wer in der Lage ist, ein One-World-Product auf den Markt zu bringen, in dem der Defender mit drin ist, der hat natürlich einen Vorteil, dann werden die Marktanteile größer. Dass man daraus jetzt aber ableitet, wir brauchen deshalb mehr Einzelfirmen, halte ich für einen falschen Schluss. Denn das Problem ist ja gerade bei denen entstanden, die zwei verschiedene Produkte gleichzeitig eingesetzt haben. Und deswegen ist es ein vorschnelles und aus meiner Sicht auch kein richtiges Argument zu sagen, wir brauchen eine größere Vielfalt bei den Herstellern. Denn gerade dieses Aufeinanderabstimmen ist doch die Herausforderung. Früher mit den lokalen Produkten, da hat man bei einem Update dem ITler des Hauses gesagt, er muss das jetzt in einem Test-Environment erstmal durchspielen. Das können wir heute alles gar nicht mehr leisten. Gerade weil wir darauf vertrauen, dass wir in der Cloud mit SaaS-Produkten arbeiten können, erzielen wir doch die Produktivitätssteigerung und die Effizienzgewinne und auch die Versorgungsqualitätssteigerung. Deswegen aus meiner Sicht nicht die richtige Antwort.
In Großbritannien konnten Hausärzte während des Vorfalls nicht auf Terminbuchungen zugreifen, nicht unter anderem. Über den NHS arbeiten die Ärztinnen und Ärzte ja dort vorwiegend mit einem zentralen Anbieter zusammen. In Deutschland wird immer wieder über die Praxissoftwarehersteller geschimpft im Rahmen der Digitalisierung. Da ist ja die Landschaft ziemlich zersplittert. In diesem Fall traf es jetzt in Deutschland nur ein großes Apothekensystem. War nicht diese Struktur in dem Fall von Vorteil im Vergleich zu einem zentralisierten System?
Es ist eine Frage, wie man diesen Vorteil misst. Wenn man sagt, der Parameter, den wir messen wollen, ist die Anzahl von blauen Bildschirmen, die wir nicht wieder mit Rechnern, die wir nicht wieder ins Laufen bringen können, und die ist in Deutschland geringer als in einem anderen Land, dann ist das ein Vorteil. Aber ich lasse das nicht als Vorteil gelten, weil der Vorteil muss sich beim Patienten abbilden. Und was wir uns hier in Deutschland erlauben, mit der fehlenden Interoperabilität, mit den unterlassenen Digitalisierungsaufwänden, mit den unterlassenen Investitionen in die Informationsinfrastruktur der Krankenhäuser, das ist Unterstandard. Wir sind eines der Schlusslichter in Europa mit der digitalen Transformation des Gesundheitswesens. Und dass dann ein Effekt aus einer Inkompatibilität zwischen einer Sicherheitssoftware und einem CRM und den Produkten, die dahinter hängen, andere stärker trifft, ist nicht ein Vorteil, sondern es zeigt, dass wir aufgrund der Rückständigkeit in diesen Bereichen eine andere Anfälligkeitsstruktur haben, die sich gegenwärtig ja bereits in besseren Versorgungsstandards abbildet. Mhm. Wenn wir uns die Qualität der Diabetikerversorgung, die Qualität der Versorgung von Asthmatikern und von anderen Patienten anschauen, sind wir in Europa das Schlusslicht. Mhm. Das muss man ganz klar ansprechen. Und wer jetzt sagt, und Gott sei Dank sind wir das, und deswegen haben wir auch weniger Probleme und weniger Blutfrieden, der säumt das Pferd vom falschen Ende auf.
Okay, jetzt kommen wir vielleicht mal nach Deutschland noch in einer anderen Weise. Es waren ja auch durchaus kritische Infrastrukturen im Gesundheitswesen betroffen. Vor allem, also am bekanntesten ist der Fall des Uniklinikums Schleswig-Holstein. Dort wurden elektive Eingriffe verschoben. Montag wollen die erst wieder richtig loslegen. Die Ambulanzen wurden in Kiel und Lübeck geschlossen. Wie kann sich ein solcher Player gegen Ausfälle absichern? Sie haben ja eben schon erwähnt, diese Pläne, die beim BSI, also bei der Bundesbehörde für Sicherheit und Informationstechnik in Deutschland, dann da hinterlegt werden oder die fordern. Wie läuft da so eine Absicherung?
Also ich stelle das nicht von einzelnen Universitätskliniken in Deutschland. Aha. Wir müssen das ernst nehmen, was auch an Informationen uns aus dem UKSH erreicht hat. Dort ist ja ein Plan umgesetzt worden. Wie gehen wir mit einer Situation um, in denen wir von unseren bestehenden Patienten nicht alle Informationen haben? Wie gehen wir mit den Patienten um, die wir jetzt eigentlich aufnehmen wollen? Es sind Risikoabschätzungen gemacht worden. Die Klinik hat reagiert mit entsprechenden Maßnahmen. Was ich darüber gehört habe, schien das alles besonnen und in vernünftigen Relationen zu sein. Mhm. Und wir werden, wenn diese Phase durch ist, dann wird man untersuchen müssen, hätte man noch was besser machen können. Und das kann ich nicht abschätzen. Das wird jedes Haus für sich alleine entscheiden. Und dazu gibt es natürlich dann auch die Handreichungen, Unterstützungen und die Informationen vom BSI und anderen Einrichtungen. Soweit ich weiß, ist jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch niemand ernsthaft zu Tage gekommen, weil ein Krankenhaus hier Prophylaxemaßnahmen unterlassen hätte, die nach Kritis eigentlich erforderlich gewesen wären.
Könnte das denn rechtliche Folgen für den Betreiber von Unikliniken haben, wenn bestimmte Services tagelang nicht zur Verfügung stehen?
Ja, also rechtliche Folgen. Wir haben es hier mit einem sehr komplexen Beziehungsgeflecht zu tun. Das Krankenhaus hat natürlich Verträge mit den IT-Unternehmen, mit den Softwarebetreibern, mit vielen anderen. Da drin sind vertragliche Pflichten abgesprochen. Es gibt alleinige Verantwortlichkeiten, gemeinsame Verantwortlichkeiten. Es gibt Auftragsverarbeitung. Gerade dann, um auf Ihre Frage von vorhin zurückzukommen, gerade dann, wenn Sie mit verschiedenen Providern unterwegs sind. Je mehr Provider Sie haben, umso schwieriger wird es sein, festzustellen, wo liegt eigentlich das Problem, wo liegt die Verantwortung. Und im Haftungsrecht ist in solchen komplexen Situationen der Ruf nach dem Organisationsverschulden schnell sehr laut. Und dann ist der Patient in der Situation, dass er dem Leistungserbringer, also einer Praxis oder einem Krankenhaus, sagen kann, mich interessiert gar nicht, was du hinter deiner Kulisse aufgebaut hast, weil ich kann sowieso nicht beurteilen. Und du haftest für den Schaden, der bei mir eingetreten ist. Und wenn aufgrund von IT-Defiziten beim Patienten ein Schaden eintritt, dann wird sich das Krankenhaus dafür natürlich auch einsetzen, dass dieser Schaden über das Krankenhaus ausgeglichen wird. Die Frage, die danach kommt, ist ja viel komplexer, nämlich was ist die Schadensursache und gibt es da eine solche Schadensursache, die das Krankenhaus dann gegenüber einem Hersteller einfordern kann. Und je mehr Firmen da dranhängen und je mehr Firmen Services oder Produkte dem Krankenhaus liefern, umso schwieriger wird es mit der Zuordnung. Sie kennen das vielleicht selbst, wenn Sie mal ein Haus gebaut haben oder auch nur eine Gartenlaube, sobald das mehr als ein Gewerk ist, schiebt jeder die Schuld auf den anderen. Und das ist genau hier das Problem und deswegen ist es auch nicht richtig zu sagen, wir brauchen eine größere Anbietervielfalt, sondern wir müssen Strukturen würdigen und kontrollieren, aber auch durch vorausschauendes Neutralisieren von bestehenden Risiken dazu bringen, dass wir möglichst wenig Verantwortliche haben, damit wir in der Schadenssituation auch entsprechend handeln können.
Und wenn wir jetzt auf die medizinische Dimension kommen, ich meine, wenn jetzt eine Codezeile eines Unternehmens irgendwo im Silicon Valley sitzen, die glaube ich irgendwo in Kalifornien, wenn da eine Codezeile falsch ist, wie sicher bin ich dann als Intensivpatient, sagen wir mal gerne am UKSH, dass die lebenserhaltenden Systeme von dieser einen Geschichte, die vor allen Dingen eigentlich die Cybersicherheit betrifft, nicht alle Systeme in so einem Klinikum auf einmal dann zum Down gehen bringt. Also sind diese Sachen resilient aufgebaut, dass eben da nichts passieren kann? Haben Sie davon gehört schon?
Ich denke, dass wir sind hier in einer ganz normalen Entwicklung, dass unsere Lebenssysteme immer komplexer werden. In der Hütte im Wald habe ich andere Risikopotenziale als in einem modernen technischen Haus, habe ich andere Risikopotenziale als in einer mit hoch digital transformierten Systemen Intensivstation. Und diese komplexeren Systeme ermöglichen überhaupt erst, dass vielen Patienten, dass sie weiterleben können, dass sie in eine stabile Situation gebracht und hoffentlich auch wieder in das gesunde Leben entlassen werden können. Und da brauchen wir viel Technik, da brauchen wir viel digitale Transformation. Und damit kaufen wir uns naturgemäß weitere Risiken ein. Und je komplexer die Systeme werden, umso weniger kann ich als Anwender oder auch als Nutzer da unter die Haube schauen und nachvollziehen, was da eigentlich passiert. Und dann kann natürlich eine Codezeile von irgendwoher am anderen Ende der Welt einen erheblichen Schaden auslösen. Und deswegen brauchen wir zusätzliche Sicherungssysteme, deswegen brauchen wir ein Verständnis von den Risiken und wie wir sie durch vorausschauendes Handeln neutralisieren können. Das ist ein kontinuierlicher Lernprozess. Und das wird nicht der letzte komplexe Fall sein, den wir am Freitag hatten. Es werden immer wieder vergleichbare Situationen entstehen, die uns ein Ansporn sein sollen, hier besser zu werden und darauf aufzupassen, dass die Entwicklung weiter in die Richtung geht, die zwingend für eine Steigerung der Versorgungsqualität erforderlich ist.
Professor Dirks, wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, wir können bei aller Technik und selbst bei Einsatz künstlicher Intelligenz nicht alles perfekt hinbekommen, wegen der Komplexität der Systeme. Darüber haben wir ja gesprochen. Wer weiß, vielleicht wird ja der Einsatz von KI wieder andere Risiken heraufbeschwören. Da gibt es ja auch bekanntlich einschlägige Science-Fiction-Werke. Wie kann sich eine Gesellschaft am Ende resilient machen? Es geht ja da nicht nur um IT. Stellen wir uns vor, die Stromversorgung bricht tagelang oder wochenlang sogar zusammen. Dann brechen plötzlich auch soziale Strukturen auseinander. Da gibt es keine Autorität mehr, die sich so von selber durchsetzen kann, weil die Mittel fehlen, um alles zusammenzuhalten. Kann es da am Ende Lösungen für die Risikogesellschaft geben oder müssen wir einfach versuchen, möglichst viele Sicherungen einzubauen, dass es eben nicht zu dem totalen Kontrollverlust kommt?
Ich kann mir keine hundertprozentige Lösung für diese Herausforderungen vorstellen. Ich kann mir aber auch vieles nicht vorstellen, was in 10, 20 oder 50 Jahren von heute passiert. Es ist nur nach dem, was wir wissen aus der Geschichte bisher, extrem unwahrscheinlich, sondern wir können immer nur in einem Prozess uns asymptotisch einer optimalen Sicherheitskurve annähern, die sich auch dabei selbst fortlaufend verlagert. Und deswegen müssen wir es versuchen. Und wir müssen versuchen, die richtige Balance zu treffen zwischen dem Aufwand für die Risikobeherrschung und dem Ertrag aus der Weiterentwicklung der Systeme. Das ist wie bei der KI-Verordnung der EU. Wenn Sie versuchen, die Risiken umfassend zu neutralisieren, dann verringern Sie auch die Chancen, die da drin liegen. Dann werden Unternehmen Produkte nicht mehr entwickeln, weil das mit Sanktionen verbunden ist, oder sie werden ins Ausland gehen. Oder wenn man sagt, wir müssen hier Strukturen schaffen, die auch beim kompletten Stromausfall eine Funktionalität der Gesellschaft gewährleisten, dann werden wir einen erheblichen Teil des Bruttosozialprodukts dafür aufwenden müssen, diese Reservestrukturen zu bauen. Das können wir im Hinblick auf die Risikowahrscheinlichkeit uns aber gar nicht leisten. Mhm. Und deswegen ist es immer ein Game of Opposites. Es ist ein Spiel mit der Frage, welche Risiken treten mit welcher Wahrscheinlichkeit ein? Wie groß ist der Schaden? Welchen Aufwand müssen wir realisieren, um das zu vermeiden oder zu reduzieren? Und welche Mittel haben wir? Und das ist in einer Risikomatrix abzubilden. Und das ist ein kontinuierlicher Versuch mit fortlaufend ändernden Parametern. Uns bleibt gar nichts anderes übrig. Deswegen, es wird keine hundertprozentige Sicherheit geben, aber es wird eine Herausforderung geben, einen klugen Versuch zu machen, in dem sich laufend verändernden Herausforderungen einer von uns weiter digitalisierten Welt, die macht das ja nicht von allein, sich diesen Herausforderungen zu stellen und dabei risikobewusst zu denken und trotzdem im Auge zu behalten, dass es funktionieren sollte. Und einer meiner Wahlsprüche ist, wir müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es trotzdem funktioniert. Das heißt, denken wir die Sachen vom Ende her, überlegen wir uns, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und mit welchem Aufwand können wir das erreichen und welche Risiken treten dabei auf und wie können wir die minimieren? Ein kontinuierliches Wechselspiel.
Professor Dirks, vielen Dank für einen spannenden Austausch zu einem sehr spannenden Thema. Wollen wir hoffen, dass der wirkliche Ernstfall nicht so bald eintritt und dass wir dann halbwegs vorbereitet sein werden. Alles Gute für Sie.
Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Fragen und das Gespräch. Alles Gute, Herr Gerloff.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.
Tschüss.